ARD.
Hinweis: Dieser Podcast enthält Inhalte, die sich mit Ereignissen während der Zeit des Nationalsozialismus befassen, einschließlich Krieg, Gewalt, Tod und Trauma. Diese Themen könnten für manche ZuhörerInnen belastend sein. Bitte achte auf deine eigenen emotionalen Grenzen und entscheide, ob du diese Inhalte hören möchtest.
Das geht bis zur Korruption. Diese Seilschaften, die sich nicht nur Posten zuschanzen, sondern am Ende natürlich gerade im Rahmen des Massenmords in den 40er Jahren bereichern.
Tagebuch Nummer 6244. Aufstellung. 15 Stück versilberte Gegenstände. 12 Gramm Gold, Zahnersatz.
Wenn wir uns die frühen Strukturen der SS ansehen, auch die Strukturen mit einer hohen Mitgliederzahl, fallen vor allem die Netzwerke im mitteldeutschen Raum nochmal auf.
Das Wort Exekutionen darf auf keinen Fall erwähnt werden.
Diesen Mord durchführt, nach Hause kommt, seinen Kindern noch ein Buch vorliest, sie ins Bett bringt. Und somit anständig bleibt.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
Vor mir habe ich ein Foto liegen, auf dem sieht man eine Gruppe Männer. Diese Männer, die unterhalten sich, die lachen, die rauchen. Und an diesem Tag besuchen sie ein Kohlebergwerk. Was man bei der Betrachtung des Fotos nicht unbedingt weiß, es wurde Anfang September 1944 aufgenommen. Und die dort abgelichteten Männer, das waren SS-Lagerärzte und SS-Apotheker, die zu einem Besuch nach Auschwitz eingeladen wurden. Und an diesem Tag stehen noch weitere Punkte auf dem Ausflugsprogramm. Und damit herzlich willkommen zum Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. NS-Klicken von Menschen und Mördern bekommt ihr wöchentlich in der ARD-Audiothek. Ich bin Leonie Schöler, ich bin Journalistin und Historikerin und die Moderatorin dieses Podcasts. Aber ich bin hier nicht alleine. Mir gegenüber sitzt nämlich Dr. Stefan Hörtler. Er ist Historiker und forscht und lehrt unter anderem an den Universitäten in Göttingen und in Huddersfield in England. Herr Hörtler, ich begrüße Sie.
Ich grüße Sie.
Sie haben in ihrem Leben, in ihrer Karriere bisher zehntausende Biografien von Menschen analysiert, die im NS-System tätig waren, die den Massenmord und den Holocaust mit organisiert, geplant, strukturiert haben. Und dabei haben sie auch ganz viele Fotos analysiert. Und das, was ich jetzt eingangs beschrieb, dieses Foto, ist Teil eines Albums, das sogenannte Höcker-Album, das sie mit herausgegeben haben. Und das die SS in Auschwitz, in Anführungszeichen, in ihrem Alltag zeigt. Und ich hatte ja angedeutet, dass an diesem Tag, an dem das Foto aufgenommen wurde, noch weitere Punkte auf dem Programm standen. Was war denn der Anlass des Besuchs der Ärzte und Apotheker und was machte die Gruppe noch an diesem Tag?
Ja, in der Tat, das Foto wirkt total banal. Ja, man sieht Männer in Bergwerksuniform. Ja, also dass wir wissen, dass es am Ende SS-Lagerärzte und Apotheker sind, das ist ja erst einmal schon eine Recherche, die sich über die Personen erschließt, die auf dem Foto sind. Und in der Tat, das ist ein Programmpunkt an diesem Tag, aber nicht der einzige, denn davor haben sich eine sogenannte Vergasung angesehen. Sie waren in Auschwitz-Birkenau in den Gaskammern und haben sich gemeinschaftlich, die Lagerärzte und die Apotheker, den Mord an Menschen angesehen mit Zyklon B. Und das ist Teil eines Begleitprogramms. Und bei den Lagerärzten handelt es sich nicht quasi um Lagerärzte ausschließlich aus Auschwitz, sondern es sind Lagerärzte aus dem gesamten KZ-System. der leitende Lagerarzt von Sachsenhausen, von Ravensbrück, von Neuengamme und viele andere mehr. Sie kommen zusammen, um am 1. September 1944 das SS-Lazarett in Auschwitz-Birkenau einzuweihen. Aber das ist nur der Anlass, sagen, um an einen Ort zu kommen. Letztlich findet ein Ärztetreffen statt. Ein Ärztetreffen, was auch im Geheimen über Mord spricht, über die Freigabe an Lagerärzte, Menschen, die nicht mehr arbeitsfähig sind oder krank sind, eigenmächtig zu töten. Das heißt, die Befugnis, dass Lagerärzte entscheiden können, dann diese Menschen zu ermorden, um Platz für andere zu schaffen in diesen Lagern. Das ist ein Thema der Besprechung und im Begleitprogramm. Und zynischer und grausamer kann es nicht sein, zeigen als Begleitprogramm sich dann die Ermordung von Menschen in einer Gaskammer anzusehen.
Ja, also echt unglaublich. Diese Männer laufen hier einfach lachend entlang. Man sieht es ihnen wirklich nicht an. Also sie haben sich eine Ermordung angeguckt. Zynischer, genau wie Sie sagen, könnte es wirklich nicht sein. Und es gibt ja auch noch weitere Fotos in diesem Album, die diese Männer an diesem Tag zeigt. Die Vergasungsaktion ist natürlich nicht fotografiert worden. Aber die Männer zeigt, wie sie zusammen trinken, wie sie feiern, wie sie lachen.
Das wissen wir übrigens nicht. Ja, also eigentlich, wir kennen das Album und wir wissen, was an diesem Tag noch passiert ist. Die Fotos sind nicht im Album, was aber nicht heißt, dass sowas nicht
fotografiert wurde. Okay. Was ist denn das für ein Album, das Höcker-Album, aus dem dieses Foto stammt?
Karl Höcker war der letzte Adjutant des letzten Kommandanten von Auschwitz, von Richard Behr, der von Mai 1944 bis Januar 1945 in Auschwitz tätig war. Und das Album wird ihm zugeordnet und ist erst 2006 an das United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. übergeben worden, 2007 dann auch veröffentlicht worden in den Medien. Und der Wert des Albums liegt darin, dass zum einen viele Personen, unter anderem auch Mengele, zu sehen sind. Das sind die einzigen Fotos, die wir von den Personen haben während ihrer Tätigkeit in Auschwitz. Aber zum anderen haben wir auch bestimmte, in Anführungsstrichen, Begleitprogramme, nicht nur die, über die wir gerade gesprochen haben, zum Massenmord. Das heißt, das Begleitprogramm, sich eine Vergasung anzusehen, ist eins. Aber eine weitere wichtige Fotoserie in diesem Album ist die Abschlussfeier zum sogenannten Ungarn-Programm. Die Ermordung von über 325.000 Menschen zwischen Mai und Juli 1944, also zeigen die erste, in Anführungsstrichen, große Aktion, an der auch Karl Höcker beteiligt war. Und im Juli feiert man. Man feiert den erfolgreichen Abschluss dieses Mordprogramms. Und sie fahren dazu zu einem SS-Erholungsheim, Solarhütte, etwa 30 Kilometer südlich von Auschwitz. Und es gibt verschiedene Fotoserien, wie sie in kleinen Gruppen stehen. Und ein wichtiges Foto mit über 70 Männern. Und vielleicht ist das eines der zentralsten Fotos auch in diesem Album. Es sind die 70 Männer, die im Kern dieses Mordprogramm durchgeführt haben. Die Chefs der Gaskammern und Krematorien, Arbeitseinsatzführer, das heißt für die Zwangsarbeit zuständig, Kommandanten, Lagerärzte und so weiter und so fort. Alle auf einem Foto.
Was ich interessant finde an dem Album ist ja, genauso wie Sie beschreiben, sind Fotos, die hat man noch nie zuvor gesehen. Es zeigt eben nicht nur Propagandaaufnahmen, sondern diesen in Anführungszeichen banalen Alltag, der ja eigentlich gar nicht so banal ist, sondern der ja eigentlich die ganze Perversität dieses Systems aufzeigt.
Das ist richtig, es zeigt Alltag, es zeigt Praxis, es zeigt Gewohnheit. Ja, die Männer lachen auf dem Foto. Es ist sozusagen etwas, was in ihrem Alltag auch manifest ist und erstmal nach außen hin gar nicht so verstörend wirkt. Und wir müssen aber vorsichtig sein, es nicht gleich als Privatheit zu sehen. Auch wenn es Fotos sind, die im SS-Erholungsheim aufgenommen wurden und andere, ist das zwar Freizeit, aber auch organisierte Freizeit, fast schon im sozialbetrieblichen Sinne etwas, was von der Lagerleitung mit organisiert wird und die Männer fahren dorthin, um etwas zu feiern. Im Album selbst findet sich aber, bis auf den Hinweis, Solarhütte, kein Datum, kein Zusammenhang. Das ist detaillierte Fotorecherche, die es erstmal dazu kommen ließ, zu erkennen, es ist der 15. Juli. Und vielleicht nur, um zu verstehen, in welcher auch absurden Abfolge so etwas passiert, in dieser Woche, der 15. Juli 1944, ist am Samstag. An dem Samstag wird gefeiert. In der Woche kommen die letzten großen Transporte aus Ungarn an. Die Menschen werden ermordet, in Anführungsstrichen abgefertigt. Dann am Freitag zeichnet Rudolf Höss, der als Mordexperte diese Aktion noch mit begleitet, aber eigentlich schon Amtschef ist, also sozusagen in der Karriere aufgestiegen ist, seinen letzten Befehl. Am Samstag feiert man, am Sonntag fährt Höss zurück nach Oranienburg. Und am Montag zeichnet Richard Beer, über den wir ja gerade gesprochen haben, seinen ersten Befehl. Und diese minutiösen Abfolgen sind dort sichtbar und immer im direkten Zusammenhang mit dem Massenmord zu sehen.
Sie haben ja auch gerade schon erwähnt, eine unglaubliche Rechercheleistung steckt dahinter, das überhaupt erstmal zu erkennen, wer sind diese Leute anhand der Fotos. Wie sie da vorgehen, wie sie da arbeiten, das werden wir in diesem Podcast besprechen. Aber wir werden eben auch über diese Biografien sprechen von diesen Tätern, über die Netzwerke, die sie im NS-System aufsteigen ließ und die, wie sie dazu kamen, Teil zu werden der Mordmaschinerie des Holocaust. Bevor wir jetzt zu einzelnen Biografien kommen, wollen wir vielleicht erstmal ganz grundsätzlich in Folge 1 über das Thema Täterschaft sprechen und auch über das Unbehagen, sich damit auseinanderzusetzen. Herr Hörtler, warum ist es denn so wichtig, sich über Täter und Täterbiografien im Klaren zu sein und darüber zu sprechen, wer diese Menschen waren?
Wir müssen diesen Gewaltkosmos, und dazu gehört eben auch das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager, als eine Gesamtheit sehen. Und ohne die SS-Strukturen, ohne die Männer und Frauen, die diese Lager mit aufgebaut haben, die am Ende ja auch den Alltag regieren, gäbe es das System nicht. Das heißt, wir müssen durch deren Brille schauen, um zu verstehen, mit welchen Intentionen, mit welchen Mechanismen dort eigentlich gearbeitet wird. Wir können die Zusammenhänge auch nicht verstehen, ohne sich mit den Strukturen der SS und vor allen Dingen auch den Personen selbst zu beschäftigen. Und Sie haben es ja selbst gesagt, wir reden über Zehntausende. Wir reden über Zehntausende Männer und Frauen, die täglich ihren Dienst dort versehen haben. Die Mehrheit allerdings waren ja Männer mit niedrigen Diensträngen, Mannschaftsdienstränge, Unteroffiziere. Das ist ja das eigentliche Gros. Und wenn wir reinzoomen und sehen, wie auch die Fluktuation in so einem Lagersystem sich gestaltete, können wir sehr gut erkennen, die Lagerkommandanten, die wechseln. Da kommt der eine, der nächste geht. Es gibt Lager, da ist über längere Zeit derselbe Mann Lagerkommandant. Es gibt andere, da wechseln sie relativ häufig. Auch auf der untersten Ebene gibt es eine starke Fluktuation. Aber so in der Mitte, gerade bei den höheren SS-Unteroffizieren, sehen wir eigentlich eine Konstante. Die sind häufig von Anfang bis Ende nahezu in den gleichen Funktionen eingesetzt, wechseln selten die Lager und die sind häufig auch übersehen worden. Und das ist eigentlich die Gruppe, ohne die nichts mehr geht.
Ja, das ist interessant. Menschen, die ganze Zeit beteiligt waren und dann am Ende durchgerutscht sind.
Genau, und die aber das Wissen haben. Sagen, das ist ganz klar, dass sie für die Funktionsfähigkeit die Konstante sind, die Stabilität. Das heißt, darüber und darunter kann man eine relativ große Veränderung sehen, aber in dieser mittleren Ebene, sagen wir in Anführungsstrichen gehobene Sachbearbeiter, die mussten bleiben, ja, die mussten das System am Laufen halten. Und wir können, selbst in Dachau habe ich SS-Unterführer gesehen, die sind von 33 bis 45 durchgehend in dem Lager. Die werden nie ausgewechselt.
Weil Sie ja auch jetzt gerade betonen, warum es wichtig ist, über Täterbiografien zu sprechen. Mein Eindruck ist nämlich, dass wir in Deutschland sehr dazu neigen, uns über die Opfer der Shoah zu identifizieren oder auch über NS-Widerstandskämpfer, aber so über das Thema Täterschaften so sehr hinwegzublättern. Ja, damit möchte ich mich vielleicht jetzt nicht so auseinandersetzen. Wie nehmen Sie das Ganze denn wahr?
Na, vielleicht ist das Verhältnis sogar viel ambivalenter, weil es gar nicht so sehr darum geht, dass es nur eine Perspektive gibt, sondern sehr viele. Wir haben Bereiche, da führt es schlichtweg zu einer Dämonisierung. Das ist sozusagen irgendwie das sogenannte Böse, ja, die Männer in schwarzer Uniform. Obwohl man spätestens seit der Kriegszeit sowieso keine schwarzen Uniformen mehr getragen hat. Dann ist das Bild, sagen, des klassischen deutschen SS-Mannes, der als ideologisierter Mann davon überzeugt ist, das Richtige zu tun. Und dann gibt es wiederum, in Anführungsstrichen, fast so eine Verteidigungsposition, so nach dem Motto, die hatten ja gar keine Wahl. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, dann wären sie selbst. Und es gibt noch viel, viele andere Perspektiven.
Denn? Also das ist ja so ein Argument, das kommt ja ganz häufig. Aber was können Sie denn dazu dagegen halten? Musste man in einem KZ oder einem Vernichtungslager wie Auschwitz arbeiten?
Also erstmal müssen wir große Unterschiede machen zwischen der Vorkriegszeit bis 1939 und der Kriegszeit zwischen 1939 und 1945. Und im Kern handelt es sich bei der SS um einen Freiwilligenverband. So versteht sich, sagen die SS, als ein Männerbund, der sich aus Freiwilligen zusammensetzt. Und in der Vorkriegszeit ist das ganz klassisch. Die Männer melden sich freiwillig zur SS und treten ihren Dienst an und können genauso wieder aufhören. Also wenn ich, und das habe ich getan, mir gerade für die Vorkriegszeit auch die Männer ansehe, die aus dem Dienst wieder ausscheiden, ist das vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre eine signifikant hohe Zahl. Die kehren entweder in den Zivilberuf zurück, heiraten, gründen Familien. Das sind ganz unterschiedliche Gründe. Und in der Kriegszeit, allein durch natürlich Einberufungen, gibt es auch Versetzungen, gerade wenn SS-Männer an der Front verwundet wurden, gibt es dann Versetzungen in das KZ-System. Aber auch diese Männer konnten sich per Antrag woanders hin versetzen lassen. Und es gibt auch viele Männer, die dann solchen Antrag gestellt haben. Im Vergleich zur Gesamtzahl ist es dann aber doch wieder eine relativ kleine Zahl. Zumindest habe ich, und ich habe mir in der Tat Tausende im Vergleich angesehen, kann ich nicht erkennen, dass es für den Antrag zum Beispiel an die Front versetzt zu werden, was ja eigentlich dem heroischen Selbstbild der SS entspricht, sich für das Vaterland zu bewähren und viele andere, sagen Komponente, kann ich nicht erkennen, dass es drakonische Strafen gegeben hätte für diese Männer, die dann aus dem System wieder aussteigen.
Also es war möglich. Sie haben jetzt gerade von der SS von Männerbünden gesprochen. Das finde ich eine ganz interessante Formulierung, vor allem im Hinblick darauf, wie wir unseren Podcast genannt haben. Nämlich, da ist ja das Wort NS-Klicken im Titel. Und bei Klicken denkt man jetzt vielleicht erstmal nicht an Nationalsozialismus. Warum haben wir uns für diesen Titel entschieden? Was steht hinter NS-Klicken?
Wenn wir uns diesen im Kern ja Männerbund der SS anschauen, können wir viele Strukturen erkennen, die natürlich einen Zusammenhalt in irgendeiner Form bilden. Und in den 30er Jahren funktioniert das im Kern über die Weltanschauung, ja, die sogenannte Weltanschauung. Also man ist, sagen, von der Ideologie überzeugt, man tritt aus Überzeugung der SS bei. Es gibt natürlich auch Opportunisten und viele andere Gründe und Gruppen, das ist selbstverständlich. Und im Rahmen dieses Kosmoses bilden sich dann Netzwerke heraus. Ich wäre fast schon geneigt, auch von Seilschaften zu sprechen, ja, die sich mit, sagen, die sich gegenseitig begünstigen. Man kann auch von Protektion und Patronage sprechen. Loyalitäten spielen eine unheimlich große Rolle. Und in den Personalakten findet man häufig die Chiffre, sagen, weltanschaulich oder nationalsozialistisch gefestigt und deshalb wird er befördert oder wird in eine höhere Position versetzt. Und manchmal gibt es die Chiffre, weltanschaulich noch nicht ausreichend gefestigt, deshalb wird er noch nicht befördert. Aber am Ende sind es ja alle, sagen überzeugte Nationalsozialisten, zumindest für die frühen 30er Jahre. Das heißt, ist das wirklich, sagen, das Kriterium oder geht es nicht eigentlich darum, auch Machtkomplexe zu schaffen, Netzwerkstrukturen, die Einflüsse haben, die sich die Position auch zuschanzen und über diese Chiffre von nationalsozialistischer Überzeugung über Aufstieg oder Abstieg zu entscheiden? Ja, sagen, ist das nicht auch etwas, wo man viel genauer hinschauen muss? Und das geht bis zur Korruption. Ja, diese Seilschaften, die sich nicht nur Posten zuschanzen, sondern am Ende natürlich gerade im Rahmen des Massenmords in den 40er Jahren auch bereichern. Mhm. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir gucken sehr stark immer auf das KZ-System als vielleicht Prägung dieser Netzwerke. Vielleicht lohnt auch ein Blick, darüber kann man ja später noch sprechen, ein Blick in die Zeit davor. Haben vielleicht diese Netzwerke schon vorher bestanden und prägen sie sich nicht nur, sagen, dann an den Konzentrationslagern weiter aus, sondern müssen wir nicht eigentlich auch in der Erforschung viel früher anfangen, vielleicht sogar bis Mitte der 20er Jahre zurückschauen, um zu verstehen, warum bestimmte Gruppen und Konstellationen so bestanden haben, wie sie bestanden haben.
Ich war in der Schulzeit und auch im Laufe meines Geschichtsstudiums mehrfach an Orten oder ehemaligen Orten der NS-Verbrechen, Gedenkstätten von KZs und vor einigen Jahren dann zum ersten Mal in Auschwitz. Und wer noch nicht da war, also das ist ja wirklich ein riesiger Lagerkomplex und da kann man sich schon so ungefähr vorstellen, wie viele Menschen dort gearbeitet haben müssen, also als wirklich Personal. Jetzt mal ganz konkret, wer waren denn die Menschen, die dort gearbeitet haben? Was waren das für Abteilungen? Welche Jobs gab es da? Können Sie das mal kurz umreißen?
Sie haben schon vollkommen richtig betont, es sind Tausende. Es sind Tausende und nicht nur das, sondern diese Menschen wechseln auch ihre Position. Teilweise innerhalb der Abteilungen selbst, teilweise gehen sie in ein anderes Lager, teilweise aus dem Lagersystem wieder raus, andere kommen rein. Das heißt, die eigentliche Zahl müssten wir dann nochmal verdoppeln für diejenigen, die dann wirklich über kurz oder lang, wie Sie sagen, in Auschwitz tätig gewesen waren. Und die Struktur eines Konzentrationslagers teilt sich ganz grob in den eigentlichen Lagerstab, den sogenannten Kommandanturstab. Dazu gehört die Abteilung 1 mit Lagerkommandant und Adjutant, die Abteilung 2, das ist die sogenannte politische Abteilung, sagen Dependants auch der Gestapo und des späteren Reichssicherheitshauptamtes, also vor allem der Sicherheitspolizei im Lager. Abteilung 3, dann das eigentliche Häftlingslager. Dazu gehört dann später auch noch der Arbeitseinsatz, das heißt die Zwangsarbeit als eigenständige Abteilung. Die Verwaltung als Abteilung 4, medizinische Abteilung 5 und dann in den 40er Jahren kommt noch die Abteilung 6 dazu, sogenannte weltanschauliche Erziehung, später dann auch weltanschauliche Schulung. Und es sind ganz unterschiedliche Gruppen, die da beteiligt sind, mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, Bildungsabschlüssen, vor allen Dingen in den Abteilungen, sagen Medizin und Schulung sind es vor allen Dingen höhere Bildungsabschlüsse. Und wir haben Frauen, nicht nur als Aufseherin, sondern wir haben Frauen als SS-Helferinnen, als Krankenschwestern, bis hin zu den Zivilbeschäftigten, die auch im KZ mit eingesetzt werden und sagen, nach den Richtlinien des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Und das ist eine riesige Gruppe. Und dann haben wir sozusagen den Kommandanturstab. Und auf der anderen Seite, das ist der Wachverband, der sogenannte Totenkopfsturmband, zumindest sagen in den späteren Jahren so bezeichnet. Ab 36 heißt dann der Wachverband der Konzentrationslager Totenkopfverband. Und das sind die Wachmannschaften, in Kompanien unterteilt, mehrere tausend in der Regel für die großen Konzentrationslager.
Um zu rekonstruieren, wer da eigentlich welche Rolle gespielt hat in dieser riesigen Mordmaschinerie, in der zehntausende Menschen beschäftigt waren, sind ja vor allem Dokumente sehr bedeutend, die das so ein bisschen herausstellen. Und Sie haben ja auch eine Quelle mitgebracht, oder?
Das habe ich. Und bevor ich zu der Quelle komme, vielleicht noch ein Punkt, der durch Ihren Hinweis natürlich nochmal herausgestellt wird, wenn wir solche Strukturen haben mit verschiedenen Abteilungen in den Wachverbänden, ist es ein arbeitsteiliger Prozess. Es gibt, sagen, die einzelnen Rollen, die jeder oder jede erfüllt, aber im Kern, und das ist ein Wesensmerkmal, ist es die Arbeitsteiligkeit, was natürlich auch dazu geführt hat, dass man bestimmte Verantwortungen dann hin und her schieben konnte. Aber durch diese Arbeitsteiligkeit, sagen, funktioniert diese Maschinerie von den sogenannten großen bis zu den kleinen Rädchen. Und das Dokument, was ich mitgebracht habe, und da kommt sagen diese Arbeitsteiligkeit nämlich ganz gut heraus, ist ein Dokument von 1944, nämlich das Übersenden des Eigentums von Toten nach Oranienburg. Das macht jedes Konzentrationslager. In dem Falle ist es das KZ Auschwitz. Und in der Regel werden diese Dokumente dann unterschrieben vom Verwaltungsleiter oder vom Lagerkommandanten. Aber der bringt natürlich nicht das Material, in Anführungsstrichen, dazu gehören Gelder, Devisen bis hin zum Zahngold, nicht dorthin, sondern das macht ein kleiner SS-Unterführer, der in der sogenannten Gefangeneneigentumsverwaltung tätig ist. Und da sehen Sie schon wieder diese Arbeitsteiligkeit in dieser Maschinerie. Und für 1944 sind diese Dokumente erhalten, die liegen im Original in den USA, die minutiös aufzählen, was eigentlich da drin ist.
Oranienburg, 31. März 1944. SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt, Amtsgruppe D, Tagebuchnummer 6244, Behälter Nummer 12, Aufstellung, 15 Stück versilberte Gegenstände, 1673,6 Gramm Gold, 4367,1 Gramm Silber, 141,7 Gramm Münzen, Silber, 12 Gramm Gold, Zahnersatz, 1,8 Gramm Schmucksteine, Brillanten, 9.120 finnische Mark, Banksparbuch der Nordiska Fyrenisbanken. Vom Konzentrationslager Auschwitz wurde heute ein verplombter Koffer, angeblich die vorstehend aufgeführten Werte enthaltend, vorbehaltlich der Nachprüfung durch die Reichsbank richtig übergeben. Greve, SS-Unterscharführer.
Ich finde das ganz faszinierend, weil wir jetzt hier eigentlich genau das Gleiche haben wie mit dem Foto vorhin. Auf den ersten Blick erstmal unscheinbar. Die Liste liest sich sehr bürokratisch. Und wenn man nicht genau weiß, was da jetzt dahinter steht, würde man vielleicht einfach drüber blättern. Aber Sie haben es ja eben schon gesagt, hier geht es um das geraubte Eigentum von deportierten und ermordeten Menschen in Auschwitz. Aber was verrät uns dieses Dokument jetzt über Täter?
Vielleicht sogar zu den Dingen, die da draufstehen. Es ist nicht nur das geraubte Eigentum, sondern es ist ein Stück weit auch die letzte Erinnerung. Denn das, was die Menschen auf ihrem Weg in das Lager während der Deportation mitnehmen, sind vielleicht auch Gegenstände, Wertgegenstände, aber es sind vor allen Dingen die Dinge, an denen sie emotional hängen. Es ist der Ehering. Es ist vielleicht die Krawattennadel, die man geschenkt bekommen hat. Es ist ein Schmuckstück, an dem man hängt, das mit bestimmten Erinnerungen verbunden ist. Und in dem Moment, in dem das geraubt wird, wird nicht nur ein materieller Wert geraubt, es wird am Ende auch die Erinnerung an diese Menschen geraubt, als wenn es die nie gegeben hätte. Bis hin zum Zahngold, und wir haben auch andere Dokumente, in denen 4000 und so weiter Gramm Zahngold, das ist natürlich das herausgebrochene Zahngold der Ermordeten, mit verschickt wird. Und wir sehen anhand dieser Gegenstände ebenfalls die Arbeitsteiligkeit, denn das Zahngold wird wiederum vor allem durch die Zahnärzte entfernt, die gar nicht in der Verwaltung tätig sind. Die Verwaltung wiederum sammelt diese Gegenstände. Dazu gehört auch das, was Gefangene, KZ-Häftlinge abgeben müssen, wenn sie ankommen, oder das, was man nach ihrem Tod dann von ihnen nimmt.
Ich finde es spannend, was Sie sagen, dass Sie eben nicht nur hervorheben, was man über die Täter hier ableiten kann, sondern auch über die Opfer und wie diese beiden Gruppen auch zusammenhängen, die ja oft getrennt gelesen oder dargestellt werden in der Aufarbeitung der NS-Zeit.
Ja, und es sind letztendlich sehr emotionale Dokumente aus Sicht der SS, ja fast schon zynisch, rational aufgelistet, auf den Gramm, sagen wir, die Kommastelle hinter dem Gramm, sagen genau, wie viele Werte übergeben werden. Aber an jedem dieser Werte oder dieser sogenannten Werte hängen ja Menschenschicksale an der Krawattennadel, am Ehering. Und das sind eigentlich die entscheidenden Punkte, über die man dann dieses Dokument erst versteht und sagen, das Dokument drückt auf den ersten Blick vielleicht auch keine Gewalt aus, aber letztendlich ist es ein Ausdruck der Gewalt.
Wir alle haben Bilder im Kopf, wie wir uns NS-Täter vorstellen. Gemein, brutal, das personifizierte Böse. Und vielleicht gerade deswegen ist es gleichzeitig so schwierig, aber auch so wichtig, genauer hinzuschauen. In die Gesichter von Tätern zu blicken, ihre Lebenswege nachzuverfolgen und feststellen zu müssen, das waren Menschen, die anderen Menschen das angetan haben. Männer und Frauen also, die im einen Moment ihr Leben genossen und die im nächsten Moment freiwillig und überzeugt ihren Beitrag dazu leisteten, dass anderen ihr Leben gewaltsam genommen wurde. Mir wurde durch das Gespräch im ersten Teil so richtig deutlich, wir haben es hier mit einem riesigen Getriebe an Menschen zu tun, die wie lauter kleine Zahnrädchen ineinander greifen. Und darum geht es nun auch im zweiten Teil um eng geschmiedete Täternetzwerke. Herr Hörtler, dann lassen Sie uns doch jetzt mal über die Netzwerke sprechen und wie diese Netzwerke dazu beigetragen haben, dass die Konzentrationslager und das, was dort geschehen ist, überhaupt so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben.
Vielleicht ist dieser Netzwerkbegriff einer, den man auch noch einmal differenzieren muss. Denn Netzwerk heißt nicht nur Seilschaft und das Begünstigen, es heißt nicht nur Protektion und Patronage, wie der Adjutant, der natürlich immer als rechte Hand des Lagerkommandanten ein Vertrauensmann darstellt, sondern Netzwerke können auch weitergedacht werden als Netzwerk von vermeintlichen Spezialisten, also über Funktionen. Ja, wir haben Ärzte und Apotheker, die eine bestimmte Berufsgruppe darstellen und ein Netzwerk in ihrer Profession darstellen. Bis hin zu Netzwerken von Mordexperten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie den Massenmord und das gezielte Töten in Anführungsstrichen reibungslos durchführen können, mit einer gewissen Rationalität in Anführungsstrichen durchführen können und dann von einem Lager zum anderen geschickt werden als Experten, um dann dort bestimmte Mordaktionen durchzuführen. Und häufig erklärt das viel, viel mehr, warum diejenigen oder die anderen miteinander so gut klarkommen, kommunizieren und möglicherweise auch von einem Lager zum anderen wandern. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir teilweise Gruppen, die kannten sich schon vor 33, wandern dann von einem Lager zum anderen Lager. Und nicht selten kennen sie sich auch nach 1945 weiter.
Wenn wir jetzt über Menschen sprechen, die sich auch schon teilweise vor 33 kennengelernt haben und da schon Teil dieser NS-Ideologie waren, und Menschen, die schon vorher, vor den Morden und den Deportationen zusammen tätig waren. Und zwar möchte ich einmal das Beispiel nennen von Martin Gottfried Weiß. Der ist Maschinenbauer und tritt 1926 in die NSDAP ein, also Jahre vor der Machtübernahme Hitlers. Und der war recht aktiv, der gründete auch mit Freunden bei sich da im oberpfälzischen Weiden einen Ortsverband mit Sturmabteilung und Hitlerjugend. Und 1932 trat er dann auch der SS bei und nahm beispielsweise an regelmäßigen Sportübungen teil. Und dort lernte er einen Mann namens Richard Bär kennen. Der ist aus dem Nachbarort. Und dann, 1933, kamen die Nazis an die Macht. Wie war der weitere gemeinsame Weg der beiden? Können Sie das mal rekonstruieren?
In dem Falle sind es sogar zwei relativ prominente Figuren, Richard Bär und Martin Weiß. Beide steigen später zu Lagerkommandanten auf. Sie beginnen beide ihren Dienst in Dachau, kommen auch aus Bayern und beginnen ihren Dienst in Dachau. Und diese beiden Männer wandern dann durch verschiedene Konzentrationslager. Teilweise gehen die Wege wieder auseinander. Richard Bär ist dann an der Front, wird verwundet, kehrt zurück. Und Martin Weiß, ein alter Freund, macht ihn dann zum Adjutanten. Er selbst ist dann schon Lagerkommandant im KZ Neuengamme und macht Richard Bär, seinen alten Freund, zum Adjutanten. Und der Adjutant ist derjenige, der die Befehle eigentlich nach innen kommuniziert und nach außen. Das ist eine Person, die das unbedingte Vertrauen des Lagerkommandanten genießt. Und Martin Weiß ist sich natürlich der Loyalität von Richard Bär bewusst. Richard Bär wird dann sogar noch der Adjutant von Oswald Pohl. Das ist der Chef des sogenannten SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes. Das wird 1942 gegründet. Und 1944 steigt er selbst zum Lagerkommandanten auf in Auschwitz im Mai 1944. Und er nimmt jemanden als Adjutanten, dem eigentlich durch seinen alten Freund Martin Weiß empfohlen wird, nämlich Karl Höcker, über den wir bereits gesprochen haben. Und wenn wir wieder zurückschauen, sehen wir, dass Karl Höcker in Neuengamme der Stabscharführer im Kommandanturstab war. Und wir sehen, dass eigentlich diese Günstlingswirtschaft weitergeht. Man versucht, diese so wichtigen Positionen, bei denen man sich sicher sein muss, dass sie wirklich loyal sind, sich gegenseitig zuschanzt. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, was sogar über Richard Bär und Martin Weiß am Ende hinausgeht.
Also spielt Vertrauen dann doch letztendlich eine Rolle. Und dieses, wir kennen uns, sind teilweise aus dem gleichen Ort oder aus der gleichen Nachbarschaft und gehen jetzt gemeinsam diesen Weg, steigen gemeinsam auf und schachern uns gegenseitig die Jobs zu.
Genau, das ist ein Aspekt dieser Netzwerke. Und es geht nicht nur um Vertrauen,
Es geht um diese Sekundärtugenden in der SS wie Loyalität, unbedingte Treue und viele andere Dinge. Und auch, um es ganz platt zu formulieren, um Macht. Denn der Kommandant muss seine Macht im Lager festigen und das kann er nur machen, wenn er links und rechts davon Männer hat, denen er alles übergeben kann und die seine Befehle genauso durchführen, wie er sie will und seine Position nicht in Frage stellen.
So Stichworte wie Selbstbild und Werte und Tugenden, ich finde, das sind ganz gute Stichworte, weil Richard Bär, der sagte später in Verhören, dass für ihn erstmal gar nicht so unbedingt der politische Aspekt bei der SS ganz vorne stand, sondern so dieser sportlich-militärische Aspekt. Da ist man dann mit anderen Männern zusammen und macht dann da irgendwelche Übungen. Welche Rolle spielte das denn beim Selbstbild der SS, dieses männlich-heroische Selbstbild?
Ja, hier kommen wir ein Stück weit auf den Begriff des Männerbundes zurück und der ist mit vielen Bereichen natürlich und auch anderen Begriffen behaftet. Es geht natürlich auch um Weltanschauung und es geht um Kameraderie. Aber am Ende geht es auch gerade mit Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 um ein heroisches Selbstbild. Die Bewährung des Mannes oder wie Theodor Eicke, der Chef des KZ-Systems bis 1939 formulierte, sagen, des politischen Soldaten, der sich jetzt aber an der Front bewährt. Und diese Karriere im KZ ist ja nur ein Teil, sagen, dieses Karriereausschnitts und vielleicht verstellt uns das so ein Stück weit auch den Blick, was eigentlich aus Sicht der SS-Karriere ist. Ist die wirkliche Karriere im Lager Männer und Frauen und Kinder zu misshandeln oder ist am Ende nicht auch die Karriere diejenige, im militärischen Bereich aufzusteigen, zu einem hohen Offizier an der Front, mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet zu werden, möglicherweise auch mit dem Ritterkreuz? Und wenn wir uns das genauer ansehen, können wir sogar Männer finden, die im KZ-System noch sehr niedrige Ränge haben und an der Front sehr schnell befördert werden und stückweise sogar höhere oder gleichwertige Ränge haben gegenüber ihren alten Vorgesetzten. Und das ist etwas, was ebenfalls eine Rolle spielt. Es geht nicht nur um Karriere und Dienstränge, sondern es geht auch ein Stück weit um diese Wertigkeit des Erreichten. Und das ist der Grund, wenn wir auf Richard Bär vielleicht nochmal zurückkommen, auf den Fotos im Höcker-Album trägt er ostentativ, als sagen betont, das Eiserne Kreuz. Und er trägt noch das alte Divisionsabzeichen, sagen ein Ärmelband, was er eigentlich gar nicht mehr tragen soll, denn er ist ja gar nicht mehr bei der kämpfenden Truppe, um zu zeigen, er hat sich bewährt an der Front. Er hat, sagen diese militärischen Auszeichnungen erworben. Das ist nochmal ein zusätzlicher Abgrenzungsgrund. Und wir können das bei vielen Männern sehen, die das bewusst zur Schau tragen, um zu zeigen, dass sie natürlich dieses heroische Selbstbild auch erfüllen. Auch außerhalb des KZ-Systems.
Das ist, finde ich, ganz spannend, weil es ja auch so ein bisschen mit dem Grundkern der NS-Ideologie, so dieses Bild vom starken, arischen, in Anführungszeichen, Mann und den Werten, den klassischen Geschlechterrollen entspricht. Und ich kann mir vorstellen, dass da Männer auch dann in die Ideologie recht reingeführt wurden, die, wie Richard Bär jetzt sagt, ob das so stimmt, sei jetzt mal dahergestellt. Aber er betont ja dieses Militärische, diese Männerbünde, das war für ihn sozusagen der Zugang in dieses Netzwerk zur SS.
Ja, bei solchen Darstellungen wäre ich immer etwas vorsichtig und gerade diese Dokumente und auch Reflexionen dieser Männer, insbesondere nach 1945, muss man immer kritisch sehen. Es ist sozusagen eine Entschuldigung, es ist möglicherweise ein Weg zu erklären, dass man so halb zufällig da hineingerutscht sei. Oder spielt am Ende nicht doch eine gewisse Überzeugung eine Rolle, wenn man deutlich vor 1933 der NSDAP, SS oder SA beitritt? Und gerade die SS, die sich ja selbst immer als Kern auch einer wirklich stark ideologisierten Gruppe versteht, doch auch das Moment der Überzeugung mit sich trägt, sodass man doch sehr genau hinschauen muss und auch von Einzelfall zu Einzelfall das unterscheiden muss und sagen, so ganz zufällig sind die Dinge häufig nicht.
Das stimmt. oft ist ja auch so eine Art Wechselwirkung entstanden. Ich meine, dieses heroische Selbstbild, das hat ja auch einen Teil zu diesem Selbstbild der SS und zu diesem, was sie getan haben, zu den Morden beigetragen. Also das lässt sich ja da nicht ganz rausnehmen. Inwiefern hing es denn damit zusammen? Also, dass man sagt, das, was wir jetzt hier gemeinschaftlich tun, das hat auch seinen Kern in diesen Werten, in diesem Selbstbild, was wir sind, wen wir repräsentieren, wie wir uns repräsentieren. Wie hat das funktioniert und wie wurde auch darüber gesprochen?
Das sind vielleicht zwei Antworten, die da miteinander zusammenhängen. Das eine ist die Funktionsweise, die sich natürlich aus verschiedenen auch Netzwerken, ja, wir müssen hier wirklich vom Plural sprechen, sich aus verschiedenen Netzwerken zusammensetzt. Und wir haben jetzt über ein bayerisches Netzwerk gesprochen mit Richard Bär und Martin Weiß. Aber wenn wir uns die frühen Strukturen der SS ansehen, auch die Strukturen mit einer hohen Mitgliederzahl, fallen vor allem die Netzwerke im mitteldeutschen Raum nochmal auf. Also die Gebiete des heutigen Sachsens, Thüringens, Sachsen-Anhalts. Und dort haben wir ein Nukleus der frühen Bewegung, auch der SS-Mitgliedschaften seit 1926, Mitgliedsnummern teilweise unter 100. So ein Zentrum ist zum Beispiel Plauen, aber wir können das auch erweitern um Chemnitz und Zwickau. Und in Plauen gründet sich eine dieser frühen Strukturen, SS Nummer 75 oder Nummern bis, also deutliche Nummern unter 1000, sagen wir es so. Da reden wir über nicht nur frühe, sondern auch, sagen wir, sehr einflussreiche Netzwerke, die ebenfalls das Personalsystem im gesamten KZ-System auch steuern. Das heißt, nicht nur aus Bayern und Dachau, wie Martin Weiß und Richard Bär, kommen diese Netzwerke und besetzen spätere Posten als Lagerkommandanten, sondern genauso aus diesem mitteldeutschen Raum. Und wenn wir das so ein bisschen gegenüberstellen, könnte man fast sagen, so halb-halb teilen die sich diese Posten bis 1945 auf. Und das ist sozusagen eine Frage oder sozusagen eine Antwort auf Ihre Frage. Und die zweite ist eigentlich der lange Weg auch einer Radikalisierung bis hin zum Verständnis, dass die Gewalt und letztlich auch das Morden gerade in den 40er Jahren, auch mit der sogenannten Endlösung und mit der Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen, dem Mord aus rassistischen Gründen, aus religiösen Gründen, aus ethnischen, aus sagen politischen, ein Moment bringt, was Heinrich Himmler in der Rede in Posen im Oktober 1943 fast betont, das Moment der sogenannten Anständigkeit. Und da wird ein Bild geprägt, ein Bild, der nicht nur auf den Alltag der Gewalt abspielt, sondern ein Bild des Prototyps eines anständigen Mörders. Das heißt, jemand, der kühl und rational das durchführt, diese in Anführungsstrichen schwere Aufgabe erfüllt, diese Aufgabe, die erfüllt werden muss, und trotzdem in Anführungsstrichen anständig bleibt. Das heißt, nicht übermäßig dem Alkohol zuspricht oder gar Alkoholiker wird, nicht in exzessive Gewalt, nicht unkontrolliert, nicht die Befehle missachtet, nicht nach Hause kommt und seine Kinder verprügelt und seine Ehefrau, sondern diesen Mord durchführt und nach Hause kommt, seinen Kindern noch ein Buch vorliest, sie ins Bett bringt und somit anständig bleibt. Und Himmler formuliert das sinngemäß, so unser größtes Verdienst ist dabei, anständig geblieben zu sein. Und er spielt unmittelbar auf die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden an.
Das ist echt eigentlich eine perverse Formulierung, muss man wirklich so klar sagen. Anständige Mörder. Da sind wir jetzt schon beim Thema Sprache. Und das passt vielleicht ganz gut zu der Quelle, die Sie uns als nächstes mitgebracht haben. Da geht es um die Verleihung von Kriegsverdienstkreuzen und die Sprache, ja, die mit dieser Ehrung einhergehen soll. Da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
An Inspekteur der Konzentrationslager Oranienburg bei Berlin. Betreff Verleihung von Kriegsverdienstkreuzen. Bezug dortiges Fernschreiben Nummer 2719 vom 14. November 1941. Die Kommandatur hat bisher zwei Vorschlagslisten für die Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes eingereicht. In beiden Listen sind SS-Angehörige aufgeführt, die an Exekutionen teilgenommen haben. Es wird um Mitteilung gebeten, ob diese jetzt in der zu erstellenden Liste nochmals berücksichtigt werden sollen. Ferner wird um Mitteilung gebeten, ob in der Vorschlagsliste unter Begründung und Stellungnahme der Zwischenvorgesetzten als Begründung Exekution bzw. Sonderaktion oder eine allgemein übliche Begründung angegeben werden soll. Der Lagerkommandant, gezeichnet Rödel, SS, Obersturmbannführer.
Und auf dieses Schreiben antwortet dann Arthur Liebehenschel von der Inspektion der Konzentrationslager.
Oranienburg Nummer 2786, 20.11.1941, an den Lagerkommandanten des Konzentrationslagers Großrosen. In den Vorschlagslisten für die Verleihung der Kriegsverdienstkreuze an SS-Angehörige, die an den Exekutionen beteiligt waren, ist unter Begründung einzutragen, Durchführung von kriegswichtigen Sonderaufgaben. Das Wort Exekutionen darf auf keinen Fall erwähnt werden. In den einzureichenden Listen sind die bereits aufgegebenen nochmals aufzuführen. Gezeichnet Liebehenschel, SS-Obersturmbandführer.
Herr Hörtler, hier geht es darum, wie über Exekutionen gesprochen werden soll, beziehungsweise nicht gesprochen werden soll. Und diese Sprachcodes sind ja ein ganz wichtiger Bestandteil des Genozids gewesen. Können Sie das einmal erläutern, warum?
Ja, diese Sprachcodes sind nicht nur ein wesentlicher Bestandteil in der Kommunikation des Genozids, sondern diese Chiffren, die benutzt werden, helfen uns Historikern und Historikerinnen, bestimmte Dokumente zu analysieren und sie auch bestimmten Zusammenhängen zuzuordnen. Und vielleicht auch erst einmal in der Sensibilität der Begriffe selbst, hier wird über Exekution gesprochen, es wird ganz offenbar über die Ermordung gesprochen, aber Exekution klingt, sagen, nach der Rechtmäßigkeit einer Erschießung, nach einem Urteil, einem Todesurteil am Standgericht. Das trifft ja gar nicht zu. Worüber hier eigentlich gesprochen wird, ist die Ermordung, es sind vor allen Dingen Erschießungen von sowjetischen Kriegsgefangenen ohne Urteil. Das heißt, selbst der Begriff Exekution ist eigentlich euphemistisch. Es geht schlichtweg um das Massentöten. Und diese Chiffren helfen uns später auch in anderen Vorschlagslisten für die Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes zweiter Klasse, häufig mit Schwertern, zu erkennen, handelt es sich um die Beteiligung an Mordaktionen oder um andere Zusammenhänge. Und liebe Henschel ist später selbst Kommandant in Auschwitz und zeichnet ebenso solche Vorschlagslisten. Und da kommen in etwa, nicht ganz wortgenau, aber fast, sagen, mit wichtigen Sonderaufgaben, diese Chiffren wieder zutage. Und es ist relativ klar, worum es eigentlich geht. Denn er ist ja derjenige, der diese Chiffren mit eingeführt hat. Gleichzeitig sehen wir auch die Genese des Massenmords. Wir sehen, dass verschieden, sagen, agiert wird, so eine Art Try and Error. Man ist noch in dieser Findungsphase. Es gibt nicht den vorgezeichneten Masterplan und alles verläuft linear. Das ist ohnehin, sagen wir, vielleicht auch eine falsche Vorstellung, weil man ja das Ende kennt und vom Ende eigentlich zurückbringt und so eine lineare Entwicklung fast schon konstruiert, sondern nein, das ist, man macht Dinge falsch, man experimentiert, man macht sie anders.
Und das sind ja aber eigentlich interne Dokumente, die sind ja jetzt nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern man blieb ja eigentlich unter sich. Also nochmal, warum diese Sprachcodes? Warum waren die so wichtig?
Ja, es geht darum, sozusagen Codes festzulegen, die für bestimmte Zusammenhänge stehen. Aber es geht auch darum, einen verschworenen Kreis damit zu schaffen, die wissen, worüber sie reden, ohne es offen auszusprechen. Der nächste Schritt ist, dass man häufig gar nicht mehr diese Dokumente anfertigt, sondern dass die Befehlspraxis informell erfolgt. Wie dieses Treffen am 1. September 1944 der Lagerärzte in Auschwitz. Man trifft sich, man redet darüber, Befehle werden weitergegeben, alle sind da und wir haben kein einziges Dokument dazu, die Fotos sind erst einmal die Primärquelle, die wir besitzen,
Und dann haben wir andere Quellen, häufig nach 45, die über dieses Treffen dann berichten. Aber es wird kein, zumindest ist es nicht bekannt, ein minutiöses Protokoll angefertigt oder ein Sprachcode nochmal festgelegt. Und Sie sehen, dass es eigentlich ein schrittweiser Prozess ist vom Sprachcode hin zur informellen Befehlspraxis und diesem Duktus einer verschworenen Gemeinschaft. Auch der Praxis in diesen Genickschussanlagen wie in Buchenwald im Kommandanturstab ein Rotationssystem einzuführen, das nahezu jeder Mann einmal schießen muss. Auch damit wird eine verschworene Gemeinschaft gefördert und auch produziert.
So nach dem Motto, mitgehangen, mitgefangen?
Es ist ein mitgehangen, mitgefangen. Es ist die Verschwiegenheit, die das beteiligt. Und zugleich, durch die Beteiligung eines jeden, kann sich auch keiner mehr herausnehmen. Es ist auch eine Form der Inkorporation. Alle werden in den Prozess mit hineingenommen und jeder ist Teil dessen und ist sich dessen auch bewusst. Und es fördert auch ein Zusammenhang, sozusagen verschworene Gemeinschaft. Und das Ziel ist am Ende, durch das Kollektive eine Gemeinschaft zu etablieren, in der die Gewalt nicht nur die Gewalt von Einzelnen ist, sondern am Ende trotz aller Arbeitsteiligkeit alle zu größeren oder kleineren Teilen mit einbezogen werden.
Also quasi die andere Seite der Medaille dieser Netzwerke. Wir steigen gemeinsam auf, wir sorgen uns gegenseitig Jobs, wir helfen einander, aber wir töten auch gemeinsam, wir gehen diesen Weg gemeinsam.
Was nicht heißt, dass gleichzeitig alle töten, aber das Töten im Bewusstsein, sagen, des Alltags in einem Konzentrationslager ein fester Bestandteil ist. Nicht jeder erschießt, aber in der Arbeitsteiligkeit sind am Ende doch alle in diesen Gesamtprozess mit eingewoben und leisten einen größeren oder kleineren Anteil zu der Gewalt, die im Konzentrationslager täglicher Begleiter ist. Nichtsdestotrotz müssen wir auch sehr differenziert schauen, welche Rolle Ideologie spielt oder ob nicht der gesamte Prozess der Beteiligung bis hin zum Töten ein multikausaler Prozess ist. Das heißt, verschiedene Gründe und Motivationen eine Rolle spielen. Um es ganz einfach zu formulieren, nicht jeder überzeugte Nationalsozialist wird automatisch zum Mörder. Und wir haben Mörder, die gar nicht durch die frühe Phase der Hochideologisierung und der frühen Mitgliedschaften, wie zum Beispiel in der NSDAP oder SS in den 20er Jahren gelaufen sind und trotzdem zum Massenmörder werden. Das heißt, wir müssen viel stärker differenzieren, welche Rolle eigentlich Ideologie spielt und ob wirklich die Ideologie der einzige oder zentrale Faktor ist oder ob es nicht um viele andere Punkte eigentlich noch geht, die auf dem Weg zum Massenmord eine entscheidende Weichenstellung mit sich bringen.
Da gibt's ja wahnsinnig viel noch drüber zu sagen und noch ganz viele Puzzleteile aneinander zu fügen. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser ersten Folge angekommen. Ich hoffe, wir haben jetzt so einen kleinen Einblick schon mal bekommen, wie viele Personen und wie viel Personalbedarf in diesen KZs eigentlich existierte und wie unterschiedlich die Funktionen waren, die die Menschen dort eingenommen haben und wie sie auch miteinander zusammenhingen. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit einem Mann, der bis jetzt in der Öffentlichkeit eigentlich vollkommen unbekannt ist. So viel vorweg. Es geht um die Rolle von Lehrern in den KZs und um den Wohlfühlfaktor, den sie der SS bringen sollten. Danke für das Gespräch, Herr Hörtler. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp. Im Podcast Zeitkapsel, Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Sprechen 4 16-jährige Schülerinnen mit der 91-jährigen Irene Hasenberg über ihre Erlebnisse im Nationalsozialismus. Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie 1937 aus Berlin nach Amsterdam geflohen. Aber die Nationalsozialisten haben sie eingeholt. Todesangst, Misshandlung, Hunger. Jeder Tag könnte der letzte sein. Wie hast du den Holocaust überlebt? Wollen Miller, Ida, Lonnike und Mathilda von Irene wissen. Dieser neunteilige Podcast ist aus den Gesprächen der vier 16-jährigen Schülerinnen mit der heute 91-jährigen Irene entstanden. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ist eine Produktion von Funk und dem MDR. Den Podcast findet ihr, genau wie diesen Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann. Redaktionsleitung für den MDR, Anais Roth. Autorin Susanne Reich. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler. Sprecher Andreas Herler und Camillo Schumann. Moderation Leonie Schöler.